Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 21. August. Schön seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. In Bümplitz steht ein Sarg. Er ist Teil einer Kunstinstallation, die sich mit folgenden Fragen befasst.
Was ist für dich ein würdevolles Sterben? Wie möchtest du sterben? Wie möchtest du deine Bestattung?
So die Kulturvermittlerin Selina Lauerner. Und heute Abend beginnt das No Border, No Nations Festival in der Reitschule, unter anderem mit einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Aufrüstung.
Die Aufrüstung wird auf Kosten der sozialen Sicherungssysteme gehen.
Die Veranstaltung der Bewegung für Sozialismus bezieht auch die Perspektive der ukrainischen Linken mit ein. Und zu guter Letzt:
Vor der Küste Kaliforniens rammt ein unbemanntes US-Drohnenboot ein anderes, hebt kurz über dessen Deck ab und platscht dann kläglich zurück ins Meer.
Dies geschah im Juli bei einem Marine-Test, der eigentlich die Zukunft der Seekriegsführung demonstrieren sollte. Wir hören einen Kommentar. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus dem Ausland. Der israelische Planungsausschuss genehmigte Baupläne für Siedlungsprojekte in palästinensischen Gebieten. Simon Keller.
Etwa 3.400 neue Wohneinheiten würden im von Israel besetzten Westjordanland platziert. Das berichteten verschiedene Medien. Laut ExpertInnen gefährde dies die Pläne für einen künftigen territorial zusammenhängenden palästinensischen Staat, so Al Jazeera. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat den Plan am 14. August bekannt gegeben. Er bezeichnete die Entscheidung als historisch und stellte die Genehmigung als Zurechtweisung westlicher Länder dar. Diese hatten in den letzten Wochen ihre Absicht bekundet, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Letzte Woche forderten die Vereinten Nationen Israel auf, seine Entscheidung mit den Arbeiten an Siedlungen zu beginnen rückgängig zu machen. Die Ausweitung der israelischen Siedlungen ging einher mit einer deutlichen Zunahme von Angriffen von SiedlerInnen auf PalästinenserInnen, mit Vertreibungen aus palästinensischen Städten, israelischen Militäroperationen und Kontrollpunkten, welche die Bewegungsfreiheiten von PalästinenserInnen einschränkten. Mehr als 700.000 israelische SiedlerInnen leben heute auf palästinensischem Gebiet im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem.
Israel ruft 60.000 Reservisten ein, während es die ersten Phasen seines Angriffs auf Gaza-Stadt startet.
Israels Pläne, die Kämpfe auszuweiten und die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen, haben internationale Empörung sowie innenpolitischen Widerstand ausgelöst. Laut The Guardian habe bereits im Vorfeld der Offensive das israelische Militär erklärt, die Einberufung der Reservisten Anfang September zu beginnen. Die EinwohnerInnen von Gaza-Stadt berichteten gegenüber The Guardian von unerbittlichen Bombardements durch das israelische Militär während der Nacht.
In die Schweiz. Die Post plant Preiserhöhungen und rund 100 Kündigungen.
Wegen des finanziellen Drucks wolle sich die Post laut eigenen Angaben ab 2026 neu ausrichten. Gemäß SRF ging der Gewinn des Unternehmens im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 44% zurück. Geplant seien unter anderem Preiserhöhungen und rund 100 Kündigungen, so die Post. Dabei seien maximal 100 Kündigungen und 20 Änderungskündigungen möglich. Es werde eine möglichst sozialverträgliche Umsetzung angestrebt, verspricht das Unternehmen. Ziel sei es, weiterhin eigenfinanziert und ohne Steuergelder den Grundversorgungsauftrag leisten zu können, so die Post in einer Mitteilung.
Mehr Schutz vor ungerechtfertigten Betreibungen.
Dies hat der Bundesrat an seiner Sitzung von gestern entschieden. Personen, die ungerechtfertigt betrieben wurden, können künftig leichter verhindern, dass Dritte von solchen Betreibungen erfahren. Dazu muss sie wie bisher ein Gesuch beim zuständigen Betreibungsamt stellen. Diese punktuelle Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs hat das Parlament im März beschlossen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung entschieden, die Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs am 1. Januar 2026 in Kraft zu setzen.
Mit 22 Fällen ist die Zahl der Feminizide im laufenden Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen.
Gestern informierte die Polizei des Kantons Neuenburg über einen weiteren Femizid. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Mann seine Ex-Frau und seine beiden Töchter getötet. Bundesrätin Elisabeth Bumm-Schneider zeigte sich gegenüber SRF erschüttert über die Bluttat und fordert weitere Maßnahmen. Bereits im Juni hatten die Behörden von einer alarmierend hohen Zahl Frauen und Mädchen geschrieben, die in der Schweiz von Männern getötet worden waren. Damals hatten sich Bund, Kantone und Gemeinden an einer außerordentlichen Sitzung darauf geeinigt, bestehende Lücken bei Plätzen in Schutz- und Notunterkünften zu schließen, so SRF. Im Präventionsbericht solle es mehr Fachpersonen geben und im Herbst wolle der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Opferhilfegesetzes früher als geplant unterbreiten.
Nach Bern. Die Berner Grünen nominieren ihre Kandidatur für den Grossrat.
Die gestrige Mitgliederversammlung nominiert 20 KandidatInnen für die Grossratswahlen einstimmig. Neben den drei bisherigen GrossrätInnen Rahel Ruch, Regula Bühlmann und Seraina Patzen drei weitere SpitzenkandidatInnen. Das sind StadträtInnen Lea Bill, Jelena Filipovic und Katharina Galizi.
Das Angebot in der Wohn- und Obdachlosenhilfe wird erweitert.
Der Gemeinderat hat für die Wohn- und Obdachlosenhilfe für die Jahre 26 und 27 vier Leistungsverträge mit der Stiftung Heilsarmee Schweiz, dem Verein Wohnen Bern, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchenregion Bern und dem Verein REF Sur genehmigt. Die Leistungsverträge des Vereins Wohnen Bern und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchenregion Bern werden in der bisherigen Form fortgeschrieben. Die beiden Organisationen stellen Wohnraum, Beratung und Begleitung zur Verfügung. Der Vertrag mit der Stiftung Heilsarmee umfasst wie bisher die Angebote Passantenheim und Wohnbegleitung. Es kommen zwei weitere Angebote hinzu. Das sind die Notschlafstelle für Finter, Frauen sowie intergeschlechtliche, non-binäre Transgender- und Agender-Personen sowie eine zusätzliche allgemeine Notschlafstelle. Der Verein REF Sur betreibt die Notschlafstelle für Jugendliche Pluto. Der Kanton hat dem Ausbau des Angebots zugestimmt. Der Stadtrat muss dem entsprechenden Verpflichtungskredit noch zustimmen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller. Und jetzt zum Wetterbericht. Heute bleibt es bewölkt und stark gewitterhaft, bei Temperaturen um 18 Grad. In der Nacht auf Freitag hört es auf zu regnen, die Temperaturen sinken auf 14 Grad. Morgen ist es teilweise sonnig, bei Temperaturen von bis zu 22 Grad. Am Wochenende ist es größtenteils sonnig, bei Mindesttemperaturen von 9 Grad nachts und Tageshöchsttemperaturen von 23 Grad.
Rabe Info.
Selina Lauerner ist Kulturvermittlerin und hat mit ihrem Projekt Sterbensmutig eine Installation geschaffen, die sich mit dem Tod befasst. Seit gestern steht diese Installation nun beim Bachmatterli, eingangs der Fußgängerzone in Bümplitz. Noch bis am Samstag kann man sich dort zum Beispiel in einen Sarg legen. Selina Lauerner spricht im Interview über das Projekt. Als erstes habe ich sie gefragt, was es dort zu sehen gibt.
Es gibt alte Leintücher, die bedruckt sind, mit Fragen rund um das Thema Sterben. Was ist für dich ein würdevolles Sterben? Wie möchtest du sterben? Wie möchtest du deine Bestattung? Und in der Mitte steht ein Sarg auf einem Sockel, der einlädt, dass man auch hineinsteigen kann, das mal testen kann, wie es ist,
in einem Sarg zu liegen. Auch wenn das natürlich eigentlich in sich eine absurde Sache ist, weil wenn man im Sarg liegt, man nicht mehr spüren wird, wie es ist, im Sarg zu liegen. Aber es ist trotzdem vielleicht ein Moment des Innehaltens, um zu überlegen, was heißt sterben. Es gibt eine Audioinstallation, wo verschiedene Fachleute darüber erzählen, was es bedeutet, rund um das Thema Sterben zu arbeiten. Also zum Beispiel ein Bestatter, eine Intensivmedizinerin, eine Seelsorgerin und eine Palliativpflegerin. Die erzählen aus ihrem Berufsalltag und als Abschluss kann man auch Infomaterial mitnehmen rund um das Thema.
Und es geht um die Frage, wie wir mit unserem eigenen Tod umgehen. Weshalb ist es wichtig, diese Frage in den öffentlichen Raum zu tragen?
Ich glaube, es geht nicht nur um den Tod, um den eigenen, sondern um allgemein das Sterben. Es geht auch um das Sterben unserer Verwandten. Und ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, wo es auch viele ältere Menschen gibt, ist halt eigentlich das Sterben schon ein wichtiges Thema, dass man eben sich auch gewisse Sachen überlegt, bevor es ganz plötzlich eintritt. Sterben kann sehr plötzlich sein, es kann heute sein, es kann morgen sein. Und vielleicht ist es gut, man hat sich schon das eine oder andere mal überlegt, auch den Kindern das eine oder andere gesagt, wie man es haben möchte, wenn man älter ist, damit dann in einer Situation, wo es dann plötzlich geht, und das ist sehr häufig so, nicht alle einfach ratlos dastehen und nicht wissen, was die Person wollte, wie man das jetzt machen soll. Ja, ich glaube auch, dass man sich vorab schon damit beschäftigt, vielleicht auch, was es heißen könnte, jemanden beim Sterben zu begleiten. Und ich glaube, wenn man da sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, vielleicht auch mal ein Buch gelesen hat, einen Kurs besucht hat, wie beispielsweise die Letzte-Hilfe-Kurse, die ich sehr empfehlen kann, dann kann man, glaube ich, dann im Moment, wenn es plötzlich eben ein Thema in der Familie wird, besser agieren.
Jetzt steht die Installation schon seit gestern in Bümplitz. Was ist bisher denn so passiert?
Ich glaube, es ist immer spannend, dass jedes Quartier auch ein bisschen anders ist. Also die Installation stand ja auch schon am Bahnhofsplatz und im Breitsch. Und in Bümplitz ist es schon spannend, weil es sehr viele ältere Menschen hat. Es gibt die einen, die sind sehr offen, die kommen auch darauf zu, wollen vielleicht auch über den Todesfall des Ehepartners sprechen oder auch mit dieser ihrer persönlichen Auseinandersetzung, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren sterben werden. Andere wollen das absolut nicht, bringen das auch klar zum Ausdruck, dass sie das eine Frechheit finden, einen Sarg in den öffentlichen Raum zu stellen. Und wieder andere tigern so ein bisschen rundherum. Man merkt, es ist zwar ein Thema, aber sie würden jetzt nicht so das genauer anschauen, aber schon von Weitem. Ja, es macht etwas, aber sie gehen nicht in den Dialog.
Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen?
Ja, es war so die Zeit von Corona und es waren wie zwei Beweggründe. Das erste war, dass während Corona eigentlich ständig über das Sterben gesprochen wurde, aber so nur über das Vermeiden von Sterben. Aber was es eigentlich heißt, zu sterben und würdevoll zu sterben, das wurde ja gerade in dieser Zeit teilweise wirklich ausgeklammert. Es hieß, dass Menschen auch allein in den Altersheimen dann sterben mussten, ohne ihre Angehörigen. Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt. So das ständige Reden täglich über Todesfälle und doch nicht darüber reden, was es heißt, zu sterben. Und das zweite war, dass dann meine Großmutter auch in dieser Zeit gestorben ist, zu Hause. Es war ihr sehr wichtig und auch der Familie, dass sie zu Hause stirbt. Aber wir haben uns eigentlich, glaube ich, als ganze Familie nicht so darauf vorbereitet, wussten dann nicht, wo wir anrufen könnten, als wir Fragen hatten in den letzten Tagen, sie auch Schmerzen hatte. Und ja, heute weiß ich einfach, es gibt Orte, wo man anrufen könnte, zum Beispiel das Polyphon im Kanton Bern, eine rund um die Uhr Telefonnummer, wo Leute in solchen Notfallsituationen Unterstützung kriegen. Und wir wussten es einfach nicht und waren etwas hilflos. Und ich möchte eigentlich einfach, dass die Leute ein bisschen besser informiert sind.
Das Projekt Sterbensmutig hat Selina Lauerner mit Unterstützung der katholischen und reformierten Kirchgemeinden Bümplitz-Bethlehem umgesetzt. Die Links zum Polyphon und den Letzte-Hilfe-Kursen findet ihr im Laufe des Tages auf rabe.ch.
Rabe Info.
Ab heute Abend findet in und vor der Berner Reitschule das No Border, No Nations Festival statt. Mit Infoständen, Veranstaltungen, Konzerten dreht sich das Wochenende rund um die Themen Flucht und Abschottung, staatliche Repression und rechte Gewalt sowie um Solidarität und Widerstand. Eine der vielen Programmpunkte ist eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Aufrüstung und Militarisierung heute Abend um 19.30 Uhr im Tojo der Reitschule. Organisiert hat die Veranstaltung die Bewegung für Sozialismus. Im Interview hören wir jetzt Philipp Schmid. Er ist Aktivist im Berner Kollektiv der Bewegung für Sozialismus. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie Sicherheit denn ohne Grenzen und Nationalstaat, also ohne Borders und Nations, aussehen könnte.
Ja, ich glaube, im vorherrschenden Diskurs wird Sicherheit immer rein militärisch gedacht. Also sicher ist man, wenn man sich militärisch und mit einer starken Armee rüsten kann. Und ich glaube, das ist eine völlige Fehleinschätzung, gerade wenn wir von unserem Leben ausgehen. Das, was uns sicher macht, das ist insbesondere soziale Wohlfahrt, eine gewaltlose Lebenserfahrung oder einen nachhaltigen Umgang mit der Natur, und das natürlich nicht nur für Menschen, die in der Schweiz geboren wurden, sondern für alle, die auch auf der Flucht sind und die hierher finden. Und ich glaube, das sind die zentralen Bedürfnisse der Menschen, und wir sollten Sicherheit als Begriff anders denken als so, wie es die bürgerlichen Regierungen und die Armeespitzen denken möchten.
Und diese setzen zunehmend auf Militarisierung. Welche Nachteile bringt denn Militarisierung der Gesellschaft ganz allgemein?
Seit Beginn des Jahres findet man jede Woche in den Zeitungen einen sogenannten Militär- und Sicherheitsexperten, der vor einem kommenden russischen Angriff warnt, dass wir den letzten Sommer in Frieden verbringen würden. Und ich möchte einen hervorstreichen, und zwar Carlo Massala. Er ist ein sogenannter renommierter Sicherheitsexperte, ist Professor der Bundeswehr-Universität in München, der sagte, klipp und klar, die Aufrüstung wird auf Kosten der sozialen Sicherungssysteme gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir das der Bevölkerung anders erklären, nicht, dass sie denken, dass sie weniger Rente bekommen würden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt weniger Geld zur Verfügung, sofern die Bürgerlichen diese Aufrüstung leiten. Schlussendlich für die sozialen Bedürfnisse der Menschen ist weniger übrig. Und ich glaube, das ist das grundlegende Problem, wenn Kapitalistinnen und Bürgerliche aufrüsten.
Aufrüstung ist teuer. Bei eurer Diskussionsveranstaltung nimmt auch Hanna Perekoda teil. Die Ukrainerin trägt eine wichtige Perspektive bei. Wie können wir über Militarisierung sprechen, wenn das Land von einem Angriffskrieg betroffen ist?
Hanna macht hier einen wichtigen Punkt, nämlich dass die Antimilitarisierungsdiskussion in der Linken, wie wir sie kennen, sehr westeuropäisch geprägt sind, und sie sagt, die Linke würde es sich hier zu einfach machen, denn wenn man konkret von einem Krieg betroffen ist, dann kann man nicht von Abrüstung sprechen. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Und ich glaube dennoch, sie macht hier einen Fehler, dass sie davon ausgeht, wenn Osteuropa oder Westeuropa zusammen aufrüsten würden, dass wir Linken oder die Bevölkerung irgendeinen Einfluss darauf hätten, wie dann diese Waffen eingesetzt würden. Ich glaube, das ist grundsätzlich falsch, und grundsätzlich mit jeder Drohne, die potenziell für die Ukraine zur Verfügung gestellt würde, würde auch ein Polizeiknüppel im Inneren hergestellt werden. Und ich glaube, wir müssen Sicherheit grundlegend anders denken. Das muss aber im Dialog entstehen mit der osteuropäischen Bevölkerung. Das ist, hier hat Hanna total recht. Und ich glaube, ein Beispiel, ich finde, dieser Sachzwang der Aufrüstung ist immer eine Frage ohne Geschichte. Nämlich, es sind nicht wir Linken und Lohnabhängigen, die Putin aufgerüstet haben, indem wir mit ihm Deals gemacht haben und seine fossilen Rohstoffe gekauft haben. Das waren die Bürgerlichen und die Regierung, die wiederum jetzt die Aufrüstung nach ihren Interessen steuern. Und ich glaube, darum ist gerade eine ökosozialistische Positionierung so wichtig, dass nämlich eine Entfossilisierung der ost- und westeuropäischen Gesellschaften würde Putin auch grundsätzlich die Finanzierung für seine Angriffskriege entziehen. Und hier bin ich auch mit Hanna total einig, dass wir diesen Punkt einer sozialökologischen Transformation der Gesellschaften ins Zentrum stellen müssen, als einen zentralen Aspekt einer Sicherheitspolitik von links.
Und dies eigentlich auch unabhängig von einem Angriffskrieg. Und genau darum soll es gehen in der Diskussion. Es gibt Inputs von der Bewegung für Sozialismus und von Hanna Perekoda und dann soll die Diskussion sich dem Publikum öffnen. Was erwartet ihr von der Diskussionsveranstaltung?
Ich glaube, wir möchten einerseits eine Sensibilisierung schaffen eben für diese Frage, dass der Aufrüstungsdiskurs in der Linken zurzeit sehr westeuropäisch geprägt ist, oder? Und dass die osteuropäischen Linken eine andere Positionierung haben. Wir möchten grundsätzlich eine Sensibilisierung dafür schaffen, um auch eine Basis dafür für einen innereuropäischen Dialog schaffen zu können. Und ich glaube, das ist relevant, gerade wenn wir von dekolonialen Theorien in der Linken sprechen, müssen wir auch über den osteuropäischen Raum als postkolonialen oder immer noch von kolonialen Aggressionen betroffenen Raum verstehen und das mit einbeziehen. Und das Zweite ist, dass wir durch die Diskussion versuchen, Bewegung in die Debatte zu bringen, nämlich dass die Linke sich zu diesem Aufrüstungswahn positionieren muss und aktiv werden muss. Denn auch in der Schweiz erkennen wir die genau gleichen Dynamiken wie im restlichen Europa, auch wenn wir aufgrund der sogenannten Neutralität ein wenig eine spezielle Positionierung haben. Aber ja, ich glaube, das ist wichtig für die Linke, dass wir gegen Aufrüstung anfangen zu mobilisieren. Und diese Diskussionsveranstaltung soll einen Rahmen schaffen, wo dies möglich wird.
Philipp Schmid haben wir gehört, er ist Aktivist bei der Bewegung für Sozialismus. Die Diskussionsveranstaltung findet heute Abend um 19.30 Uhr im Tojo der Reitschule statt.
Rabe Info.
Autonome Kriegsführung soll die Zukunft des Krieges sein. Vor der Küste Kaliforniens kollidierten im Juli zwei unbemannte Drohnenboote bei einem Test dieser Technologien. Reuters und Tiefenscoop dokumentieren eine Kette von Softwarefehlern, Kommunikationspannen und menschlichem Versagen. Holger Elias von Störfrequenz auf Radio Korax hat dazu einen Kommentar verfasst.
Die Bilder, die Reuters zugespielt wurden, wirken wie eine Parodie auf das Hightech-Gerede des Pentagon. Vor der Küste Kaliforniens rammt ein unbemanntes US-Drohnenboot ein anderes, hebt kurz über dessen Deck ab und platscht dann kläglich zurück ins Meer. Autonome Kriegsführung in Reinform, selbstverschuldetes Chaos, gefilmt aus nächster Nähe. Der Vorfall, bislang nicht öffentlich, ereignete sich im Juli bei einem Marine-Test, der eigentlich die Zukunft der Seekriegsführung demonstrieren sollte. Stattdessen offenbarte er die Schwächen einer Technologie, auf die Washington große Hoffnungen setzt. Zwei Rivalen der US-Rüstungsindustrie, Saronic und Black Sea Technologies, standen im Zentrum des Crashs. Noch Wochen zuvor hatte ein anderes Black Sea Boot bei einem Manöver einen Schleppkahn zum Kentern gebracht. Der Kapitän landete im Wasser, überlebte glücklicherweise unverletzt. Dieser Zwischenfall wurde zunächst von Defense Scoop publik gemacht. Reuters, das Dutzende Beteiligte befragte, beschreibt eine Mischung aus Softwarefehlern, Kommunikationspannen zwischen Steuerungssystemen und schlichter Überforderung. Weder die Navy noch die Hersteller gaben Stellungnahmen ab.
Von der Ukraine nach Taiwan.
Die Euphorie für maritime Drohnen speist sich aus dem Krieg in der Ukraine. Dort haben billige, ferngesteuerte Speedboote, Kostenpunkt rund $250.000, der russischen Schwarzmeerflotte erheblich zugesetzt. Kamikaze-Einsätze, Sprengladungen an Bord, punktgenaue Navigation via Satellit. Die USA wollen nunmehr völlig autonome Schwärme, die ohne menschliches Kommando operieren. Preis: mehrere Millionen pro Boot. Militärs in Washington verweisen unablässig auf die Lehren von Odessa und auf das Szenario Taiwan. Sollte China den Inselstaat angreifen, sollen hunderte unbemannte Boote die Invasionsflotte stören. Präsident Donald Trump, seit seiner Rückkehr ins Amt, hat das Projekt zur Chefsache erklärt. Sein Big Beautiful Bill sieht fast 5 Milliarden Dollar für maritime Autonomiesysteme vor.
Milliarden für Firmen, Stillstand auf See.
Das Pentagon hat eigens das Replikator-Programm aufgelegt, ein Milliardentopf für Drohnen aller Art. Die Navy selbst pumpte bereits $160 Millionen in Black Sea. Saronic, von Risikokapitalgebern wie Andreessen Horowitz auf 4 Milliarden bewertet, wartet noch auf den ganz großen Zuschlag, kassierte aber schon Prototypverträge im Wert von 20 Millionen. Doch die Realität hinkt der Rhetorik hinterher. Nach den jüngsten Pannen stoppte das Verteidigungsinnovationsbüro DIU einen 20 Millionen Dollar Vertrag mit L3Harris, jenem Softwarelieferanten, dessen Programme die Drohnen eigentlich sicher steuern sollten. Wir stehen hinter der Sicherheit und Integrität unseres Produkts, betonte Konzernmanager Toby Maxig. Reuters zufolge wollte das Pentagon keine Details zum Stopp preisgeben.
Führungskrise in der Navy.
Als wäre technisches Versagen nicht genug, steckt auch die zuständige Beschaffungsbehörde der Marine, das Program Executive Office Unmanned and Small Combatants, in der Krise. Im Juni wurde deren Chef, Konteradmiral Kevin Smith, nach einer internen Beschwerde entlassen. Laut Reuters prüft das Pentagon inzwischen, ob die gesamte Einheit umgebaut oder geschlossen wird. Bei einem Treffen im Juli stellte Vizeverteidigungsminister Stephen Feinberg die Admiralität offen in Frage. Sind die Drohnenboote wirklich kosteneffektiv? Sind sie einsatzfähig? Die Marine verweist auf laufende Missionen und hüllt sich ansonsten in Schweigen.
Alte Strukturen, neue Kriegsfantasien.
Experten sehen die Navy zwischen zwei Welten gefangen. Sie ist daran gewöhnt, große Dinge über Jahre hinweg zu bauen, sagt T.X. Hammes vom Atlantic Council. Jetzt soll sie plötzlich schnell agieren. Doch statt High Speed dominiert bislang High Risk. Dass sich die US-Marine, wie viele westliche Armeen, in der Logik des autonomen Krieges eingerichtet hat, steht außer Frage. Drohnen gelten als billig. Austauschbar, unendlich multiplizierbar. Doch wenn ein Boot das andere rammt, zeigt sich die Grenze dieser Euphorie. Die Versprechen von Effizienz und Präzision lösen sich in Salzwasser auf.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 21. August. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Auf Rabe geht's jetzt weiter mit Musik aus dem Klangbecken. Nach der Wiederholung vom Rabe Info gibt's um 19 Uhr die ukrainische Welle und um 20 Uhr Hotspot Tour Schütz Sommerbühne. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Simon Keller und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.